ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Gegen das Vergessen. 80 Jahre Befreiung von Auschwitz.
Der 27. Januar 2025, der heutige Tag, wird vermutlich der letzte runde Jahrestag mit noch Überlebenden des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz sein. Die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau bereitet sich auf ein Gedenken ohne Zeitzeugen in der Zukunft vor. Sie setzt dabei auf digitale Medien, eine virtuelle Führung durch diese Anlage dort. Die Kraft der Bilder. Unser Korrespondent in Polen, Martin Adam, hat Überlebende getroffen, den Gedenkstättenleiter und Schülerinnen und Schüler in der Gedenkstätte begleitet.
Sie sei nur 3 Wochen in Auschwitz gewesen, aber das sei mehr als genug, erzählt Niusia Horowitz-Karakulska. Zum Sterben hätten 5 Minuten in der Gaskammer gereicht, dort, wo sie als 12-Jährige 1944 bereits stand.
Wie die Schafe wurden wir in das Badehaus geworfen, nackt ausgezogen. Frauen standen nackt, jung und alt, mit kleinen und großen Brüsten und mit Blut zwischen den Beinen und schwanger mit Bauch. Es war ein unglaublicher Anblick für mich. Ich wusste nicht einmal, worum es ging, wo ich bin. Und dort geschah das Wunder meines Lebens.
Ihre Mutter hatte eine Aufseherin bestochen und so sich und ihre Tochter knapp vor dem Tod gerettet. Als die 92-jährige Niusia Horowitz-Karakulska erzählt, sitzt vor ihr eine Schulklasse aus Lübben in Brandenburg. Sie habe noch nie so nah erfahren, was hier Menschen anderen Menschen angetan haben, sagt die 16-jährige Emilia.
Ich finde, es ist nochmal was ganz anderes, hier zu sein, als wenn man das in der Schule im Unterricht behandelt. Es geht einem total nahe. Und ich finde, es ist mental wirklich anspruchsvoll. Das ist wirklich ein total beklemmendes Gefühl.
Seit 80 Jahren tragen Überlebende wie Niusia Horowitz-Karakulska diese Erinnerungen weiter, obwohl sie sie wirklich gern vergessen hätten, sagt Piotr Ziwinski, der das Museum Auschwitz-Birkenau leitet. Aber auch ihre Zeit gehe zu Ende. Diese Treffen sind von großem Wert. Ohne sie wäre es schwieriger, eine so komplexe Gedenkstätte zu betreiben. Aber wir dürfen sie nicht noch mehr belasten. Nein, es kommt die Zeit, dass man doch aufwachen muss und sagen, jetzt muss ich ran. Es sei letztlich eine Frage der menschlichen Reife, sagt Ziwinski, Auschwitz nicht zu vergessen, auch wenn die Zeitzeugen nicht mehr da sind. Die Gedenkstätte setzt heute auf Social Media, auf digitale Angebote und virtuelle Führungen, Augmented Reality mit eingeblendeten Bildern und Musik. Die Grundlagen für eine moderne Erinnerung gäbe es ja, sagt Ziwinski. Die Überlebenden haben vieles geschrieben, aufgenommen, verfilmt und eine Vielzahl von Memoiren, Dokumenten, Berichten und Spuren veröffentlicht. Sie haben ihre Aufgabe wirklich auf wundervolle Art erfüllt. Es gibt weltweit nur wenige solcher menschlichen Tragödien, von denen so viel Gedenkmaterial hinterlassen wurde wie im Fall von Auschwitz. Nebenan steht das Haus des Lagerkommandanten Rudolf Höss. 2023 weltbekannt geworden durch den Oscar-prämierten Film The Zone of Interest. Jetzt entsteht hier ein Zentrum gegen Extremismus. Mit einer Idee, heißt es von den Betreibern, dem Counter-Extremism Project, einer internationalen NGO. Erinnern allein reiche nicht mehr, heißt es hier. 80 Jahre nach der Befreiung müsse man aktiv werden, um zu verhindern, dass sich Gräueltaten wie die von Auschwitz wiederholen.
Tag genau 80 Jahre ist es her, seit die Rote Armee das Vernichtungs- und Konzentrationslager Auschwitz im heutigen Polen befreit hat. Heute leben nur noch einige tausend Holocaust-Überlebende. Sie alle waren bei Kriegsende meist noch Kinder, sind heute hochbetagt. Bald wird es keine Zeitzeugen mehr geben. Umso wichtiger, sie zu hören. Eva Sepeci ist eine Holocaust-Überlebende. Sie wurde 1932 in Budapest geboren und 1944 ins deutsche Konzentrationslager nach Auschwitz deportiert. Ihre Mutter und ihr Bruder wurden getötet. Eva Sepeci überlebte damals als 12-Jährige dieses Vernichtungslager nur, weil die Aufseher dachten, sie sei tot. Erst nach einigen Tagen wurde sie gefunden, am 27. Januar 1945. Seit den 50ern lebt sie in Frankfurt, weil Eva Sepeci heute bei der offiziellen Gedenkveranstaltung in Auschwitz ist und deswegen eben mit uns nicht sprechen kann. An diesem Tag hat mein Kollege Roman Janik das Interview in der vergangenen Woche aufgezeichnet.
Sie haben lange gebraucht, um über das Erlebte zu sprechen. Wann haben Sie das erste Mal über Ihre Erfahrungen in Auschwitz erzählt und wem?
Ich lange nicht gesprochen, 50 Jahre lang. Ich bin erst einmal 1995 bei dem 50-jährigen Gedenktag, war ich eingeladen, nach Auschwitz zu kommen, was ich natürlich nicht wollte. Aber meine Töchter haben wir uns unterhalten und ja, da bin ich doch gegangen. Das war eine schwere Fahrt. Aber da konnte ich dann eine Kerze anzünden, ein Gebet sagen. Und da habe ich erst einmal überhaupt gesprochen. Da waren viele Jugendliche aus Deutschland dort. Und nach der Gedenkfeier, Abend, sind wir im Hotel im Zimmer mit vielen Jugendlichen. Und man hat mich angesprochen, der Leiter von der Zentralwohlfahrtsstelle, Benny Bloch. Frau Seppesi, erzählen Sie mal etwas von Ihrer Kindheit. Und ich habe gesagt, ich soll was erzählen. Ich habe noch nie was erzählt. Und irgendwie habe ich angefangen und dann hat es gesprudelt. Ich habe dann einiges erzählt und meine Töchter haben mich nachher im Arm genommen und haben gesagt, erst einmal hören wir von dir deine Geschichte.
Sie haben gerade Ihre Kindheit erwähnt. Welche Erinnerungen haben Sie denn an Ihre Kindheit in Ungarn?
Ich erinnere mich an eine wunderschöne Kindheit bis mein 6. Lebensjahr. Hauptsächlich, als ich noch kleiner war. Ich hatte einen kleinen Bruder, Tamás, und wir hatten eine behütete, wunderschöne Kindheit. Ich hatte gute Freunde bis dahin. Nachher haben die mich ein Tag auf die andere, wo die Rassengesetze kamen, ausgegrenzt, nicht mehr gekannt, wollten mit mir nicht mehr spielen. Und ich habe das gar nicht verstanden, warum. Aber ich hab gespürt, dieser Schock, es ist was anderes jetzt, ja.
Inzwischen besuchen Sie ja seit einigen Jahren regelmäßig Schulklassen hier in Deutschland, auch hier bei uns in Hessen, lesen aus Ihren Memoiren vor. Welche Fragen stellen Ihnen die Jugendlichen? Was wollen die von Ihnen wissen?
Ja, das sind immer verschiedene Fragen. Was haben wir gemacht dort im Auschwitz-Birkenau? Wie der Tagesablauf? Wann müssen wir aufstehen? Das war 16:30 und verschiedene Fragen.
Haben Sie das Gefühl, dass sich Jugendliche heute noch genauso wie zum Beispiel vor 20 Jahren für den Holocaust interessieren?
Ich glaube ja, noch mehr. Die Jugendlichen, ich habe wirklich nur gute Erfahrung, die sind so konzentriert und so aufmerksam, man kann eine Stecknadel fallen lassen. Man hört gar nichts, dass die Lehrer sich wundern, wie machen sie das? Die sind wirklich interessiert. Die wollen es wissen. Es ist auch so, zu Hause wird nicht so bei Oma, Opa und Familie, es wird nicht gesprochen von dieser Nazi-Zeit und dieser, es nicht so gerne. Und die spüren es, es ist irgendwas ist. Und die wollen es wissen. Die sind sehr dankbar, die schreiben mir Briefe und kommen nach der Veranstaltung, kommen die zu mir und sagen die mir, wir werden es weiter erzählen, wenn keiner mehr da ist. Also so könnte die Erinnerungsarbeit, also die Erinnerung bleiben, dass es nie vergessen wird, dass es sowas soll nie mehr passieren.
Sie haben es selber gesagt, Heranwachsende werden bald eben keine Gelegenheit mehr haben, auf direktem Weg zumindest zu hören, welche Verbrechen deutsche frühere Generationen verübt haben. Wer wird in Schulklassen an den Holocaust dann erinnern, wenn es Zeitzeugen wie Sie zum Beispiel nicht mehr gibt? Was meinen Sie?
Es wird natürlich schwieriger, auf jeden Fall. Deswegen arbeite ich auch daran, dass halt umso mehr Jugendliche oder Menschen das erfahren. Und ich sage immer die Jugendlichen, wenn die Ungerechtigkeit erfahren oder erleben, entgegenzutreten, nicht schweigen, sich informieren lassen und nicht alles glauben, erstmal nachdenken.
Rechtspopulistische Parteien und rechtsextreme Gruppen, die haben in den vergangenen Jahren hier in Deutschland an Einfluss gewonnen. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Welchen Appell haben Sie?
Ja, dass unsere Demokratie bleibt, dass jeder kann etwas dafür tun. Es ist schon erschreckend, natürlich. Ich habe trotzdem Hoffnung. Ich meine, es kann alles wieder passieren, natürlich. Deswegen muss man daran arbeiten. Jeder Einzelne muss etwas tun.
Es sind 80 Jahre vergangen, seit die Rote Armee das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz befreit hat. Auschwitz gilt als ein Symbol, ein Synonym für den Holocaust, für die systematische Ermordung von Millionen Menschen, vor allem Jüdinnen und Juden durch die Nationalsozialisten. Wie kann man heute darüber sprechen mit Kindern, mit den Enkeln? Sascha Feuchert ist Professor für neuere deutsche Literatur mit dem Schwerpunkt Holocaust und Lagerliteratur an der Uni Gießen. Ich habe ihn gefragt, ab welchem Alter ihre Kinder können und sollten Eltern über die Ereignisse von damals sprechen?
Also ich glaube, es kommt doch immer sehr darauf an, wie das Frageinteresse bei den Kindern gelagert ist. Es ist durchaus denkbar, dass Kinder, die noch in der Grundschule sind, eben über Hakenkreuze zum Beispiel stolpern, den Namen Hitler hören oder andere Dinge wahrnehmen, die dann eben zu Fragen führen. Und wenn diese Fragen da sind, dann würde ich die in der Tat aufnehmen und würde sie versuchen, mit den Kindern zu klären. Von Eltern wird dabei ja nicht erwartet, dass sie alle Fragen sofort beantworten können, wohl aber, dass sie sich mit den Kindern auf die Suche nach den Antworten begeben.
Etwa ab der 9. Klasse steht in der Schule ja der Holocaust, die Shoah, auf dem Lehrplan. Ist das nun der richtige Zeitpunkt oder ist das möglicherweise sogar zu spät, auch im Hinblick auf Falschinformationen, denen Kinder und Jugendliche zuvor schon auf Social Media ausgesetzt sind oder aber auch die falsche Sicht der Eltern, die möglicherweise da schon vermittelt worden ist?
Ja, da sprechen Sie sehr wichtige Dinge an. In der Tat würde ich sagen, dass die Kinder in dem Alter oder die Jugendlichen in dem Alter kognitiv und psychisch genau auf dem Niveau sind, das es braucht, um diese Vorgänge alle im Detail dann auch verstehen zu können. Aber in der Tat, sie sind vorher natürlich diesen anderen Einflüssen, die Sie gerade skizziert haben, auch ausgesetzt. Und es wäre meines Erachtens da sehr wichtig, auch als Schule, aber auch als Eltern, darauf zu reagieren. Also man kann mit jüngeren Schülerinnen und Schülern vor allem allen Dingen auch durch Kinder- und Jugendliteratur, die eben dann an ihre Bedürfnisse adaptiert und angepasst ist, trotzdem über Teile dieses komplexen Geschehens schon sprechen, und zwar intellektuell redlich sprechen, ohne die Ereignisse zu verharmlosen, aber auch ohne die Kinder zu überfordern. Und es gibt auch andere mediale Angebote, die Eltern nutzen können.
Ja, anlässlich des heutigen Tages ist ja der Holocaust durchaus auch schon in jüngeren Jahrgängen Thema. Es gibt da Besuche in früheren KZs, Filme über den Holocaust, den Klassiker, das Tagebuch der Anne Frank natürlich. Gibt es denn aus Ihrer Sicht den einen guten Weg, Kindern und Jugendlichen das Thema Holocaust zu erklären? Also passen die Lerninhalte in der Schule, die Lehrinhalte dazu, zu diesem Thema?
Also den einen Weg gibt es ganz sicherlich nicht. Es kommt immer sehr auf das Alter der betroffenen Kinder und Jugendlichen an. Es kommt darauf an, was sie für Vorwissen haben. Es kommt darauf an, mit welchen Medien ich arbeite. Es kommt darauf an, ob ich das in der Institution Schule mache oder ob ich das zu Hause als Vater oder Mutter mache. Also es gibt genug Materialien, die einen Weg bahnen. Ich will mal ein Medium nennen, das mir besonders gut gefallen hat. Das ist die Serie Der Krieg und ich. Da steht in jeder Folge ein Kind im Vordergrund und dessen Perspektive auf den Zweiten Weltkrieg, auf den Holocaust, und zwar aus einer europäischen Perspektive. Das Kind kommt immer aus einem anderen Land. Da geht es aber auch darum, wie ist eigentlich Täterschaft zu erklären? Wie haben Kinder den Krieg erfahren? Wie haben Kinder mitbekommen, was dort im Holocaust passiert? Und diese Serie kann man eigentlich schon ab 8 Jahren schauen. Sie ist absolut auf den Horizont der Kinder ausgerichtet und sie hilft, diese Ereignisse herunterzubrechen auf Einzelschicksale, die dann eben nachvollzogen werden können.
Der Holocaust, der wird ja in der Schule nicht nur im Geschichtsunterricht thematisiert, ist auch ein Thema an Gemeinschaftskunde oder Politikunterricht. Auf der anderen Seite hört man dann eben in Umfragen, dass ein erheblicher Anteil an Kindern und Jugendlichen vom Thema Holocaust noch nichts gehört hat. Also reicht die Beschäftigung im Unterricht damit möglicherweise nicht aus, beziehungsweise kommt es am Ende denn doch zu kurz in der Schule?
Also die Befunde, die wir aktuell haben, zeigen jetzt nicht so sehr, dass die Kinder zu seltener mit in Berührung kommen, sondern dass das, was sie dort gehört haben, offenbar nicht nachhaltig genug ist. Also gerade die neueste Memo-Studie hat uns gezeigt, dass die Schülerinnen und Schüler am Ende ihrer Schullaufbahn sehr wohl ein hohes Frageinteresse haben, aber doch erschütternd wenig wissen. Und das ist ein Befund tatsächlich, der uns alle, die wir in der Holocaust Education, wie das heute heißt, tätig sind, nachdenklich machen muss, weil das doch sehr nahe liegt, dass da Didaktisches einiges schiefläuft und im Argen liegt. Und ich glaube tatsächlich, eine Antwort darauf wäre, dass wir noch stärker fächerübergreifend arbeiten. Sie haben eben bei Ihrer Aufzählung den Deutschunterricht zum Beispiel nicht erwähnt. Der aber ist eine Domäne, wo man ganz, ganz viel machen kann mit Holocaust- und Lagerliteratur zum Beispiel.
Am Wochenende hatte sich ja Elon Musk wieder zu einer Wahlkampfveranstaltung der AfD zuschalten lassen und hat da mit Blick auf den Holocaust davon gesprochen, dass Kinder nicht schuldig für die Sünden ihrer Urgroßeltern sein sollten. Deutschland müsse das hinter sich lassen. Erinnert vielleicht den einen oder anderen ein wenig an Gaulands Vogelschissrede. Haben Musk und die AfD möglicherweise falsch verstanden, was Erinnerungsarbeit eigentlich ist und bedeutet, dass es eben nichts unbedingt zu tun hat mit Schuldzuweisung gegenüber den Kindern?
Ja klar, also da ist ein deutliches Ja die Antwort. Es hat gar nichts mit Schuld zu tun, allenfalls mit Verantwortung. Und niemand wird Erinnerungskultur so verstehen, dass Schuld zugewiesen wird und schon gar nicht in pädagogischen Zusammenhängen. Also das ist vollkommener Nonsens. Erinnerungskultur bedeutet Verantwortungsübernahme und die sehe ich in der Tat als Pflicht, auch und gerade in diesem Land.
Drei große Graffitis sind auf eine Mauer auf dem Schulhof der Justus-Liebig-Schule in Darmstadt gesprüht. Zwei davon sind recht farbenfroh. Da geht es um Toleranz, Vielfalt und die Geschichte der Schule. Und das mittlere Graffiti, das wirkt düster, mit Stacheldraht, mit vielen Totenköpfen und einer riesigen Hand, die nach dem Schulgebäude greift. Das ist der dunkle Teil der Schulgeschichte. Die Schule war nämlich unter den Nationalsozialisten Durchgangslager für Juden, die in Konzentrationslager dann weiter transportiert wurden. Heute, am Holocaust-Gedenktag, sind die Schülerinnen und Schüler in der Darmstädter Zentralstation in der Innenstadt und wollen von ihrem Umgang mit der Schulgeschichte berichten.
Die düstere Geschichte der Justus-Liebig-Schule in Darmstadt ist dauerpräsent. Nicht nur das bunte Graffiti hinten auf dem Schulhof erinnert daran. Eine dunkle Bronzetafel, etwa einen Meter hoch, unten mit einem Stück Bahnschiene abgesetzt, die hängt im Treppenhaus des Gymnasiums. Jeden Tag laufen hunderte Schüler und Schülerinnen daran vorbei.
Man sieht sie jeden Tag, wenn man die Treppe hochläuft und in die Klassenräume läuft. Also ich denke schon, dass jeder das mal gesehen hat und auch aufmerksam gemacht wurde. Und so.
Sarah Henker geht in die 10. Klasse der Justus-Liebig-Schule. Sie wird heute mit rund 30 anderen Schülerinnen und Schülern in der Zentralstation darüber berichten, wie die Leo das so macht mit diesem schweren Erbe. Dazu gehören die Graffitis, die vor 3 Jahren von Schülerinnen gestaltet worden sind, aber eben auch die Bronzetafel. Alle paar Jahre wird die Tafel für die ganze Schulgemeinde in den Fokus gerückt. Vom letzten Mal zeugen die vielen Steine, die Schüler und Schülerinnen der Schule nach jüdischem Brauch dort abgelegt haben. Denn es waren Juden, über 3000, die aus ganz Südhessen hier zusammengetrieben worden sind, um später vom Darmstädter Güterbahnhof aus deportiert zu werden. Nach Auschwitz zum Beispiel oder nach Theresienstadt. Julie Mathieu ist die Fachschaftsleiterin Geschichte an der LIO. Sie hat sich intensiv mit dieser Zeit beschäftigt.
Es war für die Nachbarschaft komplett dicht gemacht worden. Es waren pro Zug immer ca. 1000 Menschen. Der Innenklassenraum, ein geleerter Klassenraum, einfach eingebracht worden.
Julie Mathieu hat ihre Schüler und Schülerinnen aber auch noch andere Themen vorbereiten lassen. Ein sogenanntes Soziogramm der Opfer zum Beispiel. An 4 Beispielfamilien wollen die Schüler zeigen, wer diese Menschen waren, die in ihrer Schule eingesperrt und später verschleppt worden sind. An der Justus-Liebig-Schule in Darmstadt gibt es außerdem noch das Projekt Geschichtensammler. Jedes Jahr erforschen die Jugendlichen, die mitmachen, ein anderes Thema. Dieses Schuljahr geht es um die Rolle von Frauen in der NS-Zeit. Als Opfer, als Widerstandskämpferinnen, aber auch als Teil des grausamen Systems, als KZ-Aufseherinnen zum Beispiel. Die Zehntklässlerin Eva Reimann dagegen wird heute Vormittag von Willi Müller berichten, einem ganz anderen Schicksal, das aber ebenfalls eng mit der Schule verknüpft ist.
In meiner Gruppe informieren wir über einen Soldaten, der erst 16 Jahre alt war und hier auch zur Schule ging, als er in den Krieg gerufen wurde. Und er hat das dann tatsächlich überlebt, aber musste den Rest seines Lebens in einer Psychiatrie verbringen, weil das so schockierend war und sein letzter Wunsch war quasi, dass seine Geschichte weitererzählt wird.
Das alles für die zentrale Holocaust-Gedenkveranstaltung in Darmstadt vorzubereiten, war unglaublich viel Arbeit. Aber einen besseren Zeitpunkt, das alles vorzustellen als den 80. Jahrestag der Auschwitz-Befreiung, können sich Julie Mathieu und ihre Schüler und Schülerinnen kaum vorstellen.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.